Ich glaube, der größte Vorteil, zumindest für die Patienten, ist, es ist nicht invasiv. Deswegen gehen diese Menschen auch natürlich angstfrei in diese Untersuchung. CT kennt man.
Aber am Schluss braucht es auch immer noch einen Fachmann, der das Ganze verifiziert. Ich glaube, das wird unserer Welt nicht erspart bleiben.
Wenn ich dir jetzt ein Cardio-CT mache, weil du irgendwelche nicht ganz greifbaren Beschwerden hast und das im Cardio-CT ist nicht zu sehen, dann kannst du mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass du nichts an den Gefäßen hast.
Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
Ja, schönen guten Morgen, Thomas, hallo.
Markus, ich freue mich ganz speziell auf die heutige Folge, weil wir sind heute richtig technokratisch unterwegs. Wir unterhalten uns über ein Diagnostikgerät, welches wirklich Hightech ist, oder?
Ja, also zumindest was jetzt die Herzdiagnostik anbelangt, ist es sozusagen der Shootingstar. Natürlich gibt's die Methode, das Gerät und wir werden ja gleich auflösen, um was wir heute sprechen. Das gibt's natürlich schon eine ganz lange Weile, aber wenn man jetzt mal auf das Herz sich fokussiert, dann muss man sagen, ist es CT. Um jetzt auch mal den Namen zu nennen, wirklich in den letzten Jahrzehnten hat es eine unglaubliche Bedeutung gewonnen. Und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir heute mal eine Folge darüber.
Du Markus, dann lass uns doch gleich ins Detail einsteigen. Und zwar, was genau ist denn dann ein Cardio-CT? Ich glaube, die meisten Menschen können sich unter dem CT mittlerweile was vorstellen. Ist das das Gleiche, ein Cardio-CT und ein normales CT?
Also ein CT oder wie der Laie, also jemand wie du so sagen würde, ja, ich gehe in die Röhre. Ja, das muss man immer differenzieren, weil wir haben ja zwei Röhren in der Medizin. Das eine ist das CT, das andere ist das MRT. Du kannst dir merken, falls du es dann mal irgendwie in die Röhre musst und du weißt nicht, was hatte ich jetzt eigentlich, ein CT geht sehr schnell. Also da bist du eigentlich nach ein paar Minuten wieder draußen und ein MRT geht relativ langsam. Da kannst du dann schon mal so eine halbe Stunde verbringen, je nachdem, welches Organ untersucht wird. Aber es ist eine Tomographie, das heißt, es sind Schichtaufnahmen und durch die heutigen Rechnerleistungen können diese Schichtaufnahmen dann so zusammengeführt werden, dass dann wirklich eine Art dreidimensionales Bild von jedem Organ und neuerdings auch vom Herzen und den Gefäßen des Herzens entstehen kann. Warum war das bisher nicht möglich? Einfach wegen der Rechnerleistung. Das Herz ist ja ein Organ, was sich bewegt, wie du weißt, und auch gar nicht so furchtbar langsam. Und wenn ich jetzt eine Schichtaufnahme mache, dann habe ich ja im Grunde genommen ein Wackelbild am Ende auf dem Rechner. Und deswegen muss das extrem schnell sein und hoch auflösend sein. Dafür brauchte man natürlich entsprechende Rechnerkapazitäten. Die haben wir jetzt seit einigen Jahren und deswegen können wir jetzt mit dem CT tatsächlich gute Bilder akquirieren.
Also das heißt, am Schluss die Röhre bleibt und die Rechnerpower im Hintergrund macht es möglich.
Richtig, genau.
Ja, irgendwie so ein bisschen wie, man kann sich das vielleicht auch so vorstellen, man kriegt jetzt wirklich ein Foto vom Herzen.
Ja, beziehungsweise ein Film sogar, einen dreidimensionalen. Ja, also Foto, das auf alle Fälle, weil du kannst ja theoretisch ja jedes Schnittbild angucken. Aber der Rechner setzt es zusammen und das hast du sicher auch schon mal im Internet gesehen. Und ich meine, wir haben auch in unserem Buch Gesundheit ist Herzenssache, kleiner Werbeblock, muss auch mal wieder sein.
Es gibt, glaube ich, noch ein paar aus der ersten Auflage.
Ganz wenige. Also schnell zugreifen, gell? Alles weg fast. Also da kann sich dran erinnern, da hatten wir ein Bild von den Koronararterien, dreidimensional durch einen Rechner zusammengesetzt. Der kann auch alles, was daran stört, also die Herzmuskulatur, die großen Gefäße, kannst du dann sozusagen wegrechnen, dass du nur die Gefäße, den Gefäßbaum siehst. Und das sind natürlich schon sehr beeindruckende Bilder. Ja, also Aber anschauen tun wir sowohl die Schnittbilder, gerade wenn es um dann die Herzkranzadern geht, wo wir auch die Engstellen anschauen möchten, aber auch die Gefäßverläufe, die manchmal auch interessant sind, gerade dann, wenn wir so atypische Gefäßverläufe haben.
Muss man in dem Fall eigentlich eine Entscheidung treffen zwischen einer Herzkatheteruntersuchung und einem Cardio-CT?
Ja, diese Entscheidung, da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal im Detail drauf. Es sind ähnliche, es sind beides Angiografien, also Gefäßdarstellungen. Beides Mal wird das Gefäß mit Kontrastmittel gefüllt. Der Unterschied beim Katheter ist, dass ich also mechanisch mit einem Katheter eben über die Arterien zum Herz gelange und dort das Kontrastmittel reinspritze, während beim CT das peripher über die Vene geht. Das verteilt sich dann im ganzen Körper, in jedem Gefäß und dann gezielt nach dem Herz geguckt wird. Also der große Unterschied ist, das eine ist invasiv, ich muss in den Körper rein, und das andere ist nicht invasiv.
Dann lass uns mal nochmal kurz zum Cardio-CT zurückgehen. Was kann es denn eigentlich und was kann es eigentlich nicht?
Also die größte Stärke vom Cardio-CT, kann man jetzt mal sagen, ist der Ausschluss einer schwerwiegenden Herzerkrankung und vor allen Dingen einer Herzgefäßerkrankung. Beim Herzmuskel ist das CT nicht geeignet, da haben wir das MRT, das ist da viel, viel besser und gibt uns sehr viel mehr Informationen. Bei den Gefäßen ist es umgekehrt, da haben wir tatsächlich den größten Nutzen und Benefit vom Cardio-CT und vor allen Dingen dann, wenn wir im Grunde genommen wissen und bestätigt haben möchten, dass die Herzkranzadern gesund sind. Also du kannst sagen, wir kommen jetzt wieder auf meine Lieblingsbegriffe, Spezifität und Sensitivität. Ich erkläre es dir aber jetzt nicht nochmal, weil ich weiß, dass dir das Bauchschmerzen macht, Thomas. Aber du wirst in den Shownotes bitte auf unsere Folge verweisen, wo ich dir das mal versucht habe zu erklären. Laienhaft wieder mal gesagt, wenn ich dir jetzt ein Cardio-CT mache, weil du irgendwelche nicht ganz greifbaren Beschwerden hast und ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dein Herz-Kranz-Gefäßsystem ist gesund und das im Cardio-CT ist nicht zu sehen, dann kannst du mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass du nichts an den Gefäßen hast. Und das nennen wir Ausschlussdiagnostik und da ist das Cardio-CT sehr gut und das ist sozusagen die Domäne des Cardio-CTs.
Aber sicherlich gibt es auch Grenzen, weil du jetzt gerade über die Gefäße gesprochen hast, wo das Cardio-CT Probleme macht, oder?
Also es wird dann, wenn wir jetzt mal davon von dem OB-Befund ausgehen, der dann natürlich für viele Menschen sehr hilfreich ist. Also jetzt haben wir das sehr einfach vom Tisch gekriegt. Herzkranzadern ist nichts zu sehen. Patient kann beruhigt sein. Die Beschwerden, die ich habe, kommen nicht von einer Verengung. Wunderbar. Dann gibt's natürlich diese Intermediärbefunde. Die sind auch sehr häufig und natürlich je älter der Mensch ist und je mehr Risikofaktoren hat, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen feststellen. Ja? Und das genau ist dann, da ist dann das CT manchmal eben noch schwächer wie der Herzkatheter. Das heißt, der Befund sieht dann so aus, dass man sagt, na ja, das sind so mittelgradige Verengungen, also nichts besonders Schlimmes, aber gesund ist das Gefäßsystem auch nicht. Und das CT ist manchmal noch nicht in der Lage, jetzt die Radiologen und Kardiologen, die sich damit jeden Tag beschäftigen, werden jetzt heftig widersprechen. Aber in der Praxis sehe ich ja die Befunde und ordne sie ein. Und dann genau festzustellen, ob die Engstelle jetzt so eng ist, dass sie die Beschwerden verursacht. Ja, und das mit Sicherheit zu sagen, da ist das CT meines Erachtens noch nicht so weit, kommt sicherlich eines Tages, ja. Aber es ist im Grunde genommen vor allen Dingen die Domäne für den Ausschluss.
Markus, wenn wir jetzt über Cardio-CT sprechen, gefühlt komme ich schneller und einfacher zu einer Herzkatheteruntersuchung wie zu einem Termin für eine Cardio-CT. Ist das richtig?
Richtig, ja.
Das ist dann für euch auch ein Problem in der Art, wie ihr mit der Diagnostik umgeht, oder?
Richtig, ja. Sage ich dir nachher noch, was da das Problem ist an dem Cardio-CT, also auch von der Verfügbarkeit und auch für uns Kardiologen, ja. Denn um es vorwegzunehmen, es ist nicht gerade lukrativ, mit einem Cardio-CT zu arbeiten, weil es einfach schlecht bezahlt wird.
Okay. Und
in der Medizin ist es nun mal so, dass die Untersuchungen, die nicht gut vergütet werden, wo ein Arzt mehr oder weniger mit einer schwarzen Null herausgeht, werden natürlich eher nicht angeboten. Beim Katheter ist es umgekehrt. Also ein Katheter ist jetzt nicht jetzt so, dass man da extrem überdurchschnittlich und großzügig bezahlt wird, aber es bilden sich zumindest mit einem gewissen Gewinn die Kosten ab. Und das ist beim Cardio-CT bisher noch nicht so.
Ich glaube, das ist schon ganz interessant, was du sagst, weil ich glaube, das Volkes Meinung ist genau umgekehrt, dass man sagt, okay, wenn so ein teures Gerät zum Einsatz kommt, muss es ja irgendwo auch wirtschaftlich sein. Also denke ich schon ganz interessant, auch dieses Hintergrundwissen mitzubekommen. Markus, lass uns ein bisschen in den klinischen Alltag gehen. Und vielleicht hast du ein paar Beispiele mitgebracht, wo das Cardio-CT wirklich entscheidend war, um den richtigen Weg einzuschlagen.
Ja, das erste Beispiel habe ich ja schon gebracht. Das wärst dann du, Thomas. Ja? Also ein etwa 50-jähriger Mann, wobei ich da ja schon sehr großzügig bin, muss ich sagen. Ja.
Mach weiter, Markus. Sportlich,
Nichtraucher, aber mit einem gewissen Risikoprofil, zum Beispiel ein bisschen Blutdruckerhöhung, vielleicht ein bisschen Cholesterin. Und es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, da ist dann der Schwager an einem Herzinfarkt gestorben oder man liest so viel in der Zeitung und du kennst diese ganzen Konstellationen und jetzt zwickt's ein bisschen in der Brust und du kommst zu mir und sagst, guck mal nach, ob bei mir alles in Ordnung ist, dann mache ich ein Belastungs-EKG, was ja, auch das haben wir schon mehrfach thematisiert, leider eine sehr unsichere Untersuchung ist. Ja. Und jetzt nehmen wir mal an, das wäre auch nicht Fisch und nicht Fleisch, also hättest ein bisschen Beschwerden, die Kurven wären, naja, nicht richtig auffällig, aber auch nicht so, wo ich was sagen würde, komplett in Ordnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wüsste, könntet ihr nicht mit letzter Sicherheit sagen, dass deine Herzkranzadern in Ordnung sind, dann wäre für dich tatsächlich das Cardio-CT die optimale Untersuchung, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du in deinem Alter mit deinem Risikoprofil jetzt eine schwere Herzerkrankung hast, sehr gering ist. Und höchstwahrscheinlich käme dann ein Befund raus mit einem sehr niedrigen oder komplett unauffälligen Kalkscore in den Herzkranzadern. Das nennt man den Agatston-Score, nur dass du es mal gehört hast. Und dann könntest du wirklich beruhigt sein, da ist nichts. Das wäre mal so mein Beispiel. Ja? Ich habe noch ein Beispiel, was auch durchaus vorkommt, dass zum Beispiel jetzt eine 60-jährige Frau hatte ich, ja, die hatte deutlich mehr Risikofaktoren, wie du zum Beispiel, auch immer wieder Atemnot, ja. Und die wollte zum Beispiel, die hatte Angst vor einem Herzkatheter, ja, was ja auch sehr häufig der Fall ist, ja, weil jemand, der das noch nicht gehabt hat, kann sich manchmal einfach nicht vorstellen, dass das so einfach ist und dass es nicht wehtut, glaubt man da nicht und man hat so viel schon gehört von Komplikationen. Also sie wollte keinen Herzkatheter, hat dann einen Cardio-CT bekommen. Und da hat man dann gesehen, dass sie doch schon Engstellen hatte, noch keine höhergradigen Engstellen, aber schon so über das altersentsprechende Maß hinausgehen, dass daraus die Konsequenz gezogen wurde, die Risikofaktoren wirklich intensivst einzustellen und zu behandeln. Und diese Patientin war zufrieden, weil sie hatte ein Ergebnis und wusste, okay, das muss ich machen und kommt natürlich regelmäßig zur Kontrolle. Und das letzte Beispiel, was man nicht machen, also ein Patient, der relativ typische Beschwerden hatte, wo also von vornherein auch von den Befunden, die wir sonst erhoben hatten, die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt eine Verengung an den Herzkranzadern vorliegt, sehr, sehr hoch ist. Der wollte auch partout ein Cardio-CT, wollte zunächst kein Katheter, ja, ließ sich davon auch nicht abbringen. Und der hatte so massiv verkalkte Gefäße, dass das CT da an die Grenzen gestoßen ist, um zu sagen, okay, ist es jetzt höchstgradig, ist es nur mittelgradig stenosiert, ja? Und vor allen Dingen ist ja klar, dass dieser Patient den Herzkatheter dann noch on top bekommt. Denn der größte Nachteil vom CT, Thomas, ist, dass wir ja nicht behandeln können. Wir können ja nur sehen und diagnostizieren, wir können aber keine Therapie anwenden. Da ist der Katheter natürlich eine ganz andere Nummer. Wir können erst schauen, was ist los und dann in der gleichen Sitzung das Problem beseitigen, zum Beispiel mit einem Stent.
Markus, dann können wir uns ja mal kurz tatsächlich nochmal darüber unterhalten, wo es am meisten Sinn macht, wo es eingesetzt werden soll. Ich habe das jetzt so verstanden, dass es tatsächlich sehr stark um die Vorsorge und Früherkennung geht und natürlich im Worst-Case-Fall anteilig zum Themen ausschließen. Aber vielleicht können wir da nochmal ein paar Worte dazu verlieren.
Ja. Also keine Indikation ist wirklich bei Menschen, wo von vornherein es so ausgeschlossen ist, dass sie eine Herzkranzerkrankung, Herzgefäßerkrankung haben. Ich sage jetzt mal, der 25-jährige Sportler ohne Risikofaktoren, der jetzt einfach mal Check-up-mäßig wissen will, wie sieht's denn bei mir aus? Kann ich nächstes Jahr den Marathon machen oder sowas? Das ist nicht indiziert, weil wir reden hier auch von Kontrastmitteluntersuchungen und das ist auch nicht wenig, was wir da brauchen. Und wir reden von einer Strahlenbelastung, auch die ist nicht wenig. Und die stochastische Strahlenbelastung, also das sagt uns immer, wenn derjenige das Pech hat und eine Strahlung, eine Zelle in einem Moment trifft, wo die sich gerade in einer Teilungsphase befindet, ja, dann kann er halt statistisch, ja, das Pech haben, dass daraus eine Krebszelle wird. Und deswegen gilt generell bei Strahlenuntersuchungen, dass man die Indikation wirklich eindeutig stellt und die wäre bei so einem Fall nicht gegeben. Und auch nicht, wie ich es eben schon kurz gesagt habe, bei einem zum Beispiel älteren Menschen mit ganz klaren Hinweisen für eine koronare Herzerkrankung. Ja, auch da können wir uns das CT sparen, weil wir wissen, er wird mit größter Wahrscheinlichkeit einen Befund haben und dann bekommt er den Herzkatheter mit Strahlenbelastung und zusätzlichen Kontrastmitteln noch on top.
Aber dann kann man schon sagen, dass das Thema Vorsorge schon eher kritisch zu sehen ist, oder?
Im Grauzonenbereich eben nicht. Ja, also wenn du in so jemand wie du, also tut mir leid, wenn ich dich immer heute als Beispiel nehme, aber so ein bisschen, also es wäre jetzt ja nicht ganz unwahrscheinlich, wenn jetzt bei dir irgendwie was rauskäme, gell, von deinem Alter her, du bist ein Mann, du hast Stress, gell, du hast den ein oder anderen kleinen Risikofaktor und wenn du jetzt auch noch komische Beschwerden hättest, ja, dann ist es genau dieser Graubereich, wo ein CT mit einem Ausschluss dich beruhigen kann. Ja, und das ist die Domäne und das ist das, wo wir es wirklich auch anwenden sollten. Ja,
aber einfach zu dir zu kommen, ohne dass ich jetzt groß irgendwas an mir festgestellt habe, um mich mit der Untersuchung zu beruhigen, ich glaube, das hast du jetzt auch gut erklärt. Mhm. Dazu sind die statistischen Risiken, die dann einfach auch einen Schaden erzeugen können, zu hoch.
Richtig, genau. Ist ja immer eine Abwägung, was bringt mir die Untersuchung zusätzlich und welches Risiko habe ich?
So, du hast jetzt schon ganz viel über Vor- und Nachteile gesprochen, aber vielleicht können wir die Vorteile ganz kurz nochmal hervorheben und die Nachteile, damit das in Erinnerung bleibt.
Gerne. Also nochmal die Vorteile. Ich glaube, der größte Vorteil, zumindest für die Patienten, ist, es ist nicht invasiv. Das heißt, ich muss nicht mit einem Katheter in den Körper rein. Und auch wenn das in geübter Hand wirklich extrem selten ist, dass durch den Katheter alleine eine Verletzung entsteht, es ist ein statistisches Risiko, das ich definitiv nicht habe beim CT. Und deswegen gehen diese Menschen auch natürlich angstfrei in diese Untersuchung. CT kennt man, kennt fast jeder. Es hat eine sehr hohe Sicherheit beim Ausschluss, das habe ich erwähnt. Also wenn der Befund OB ist, dann ist er mit größter Wahrscheinlichkeit auch wirklich OB. Ja?
Ohne Befund für alle, die vielleicht das erste Mal heute zuhören.
Wir sehen in der Gefäßwand gewisse Veränderungen, die man im Katheter noch gar nicht sehen kann, also Mikroverkalkungen, manchmal auch so atypische Befunde. Ja, wir sehen, ob die Gefäße richtig verlaufen oder falsch angelegt sind. Wir sehen manchmal kleinste sogenannte Dissektionen, also Ablösungen der Gefäßinnenwand, was zum Beispiel ein Infarkt erklären könnte bei einem Menschen, der überhaupt kein Risiko hat. Ja. Also da ist das CT in diesen Fällen etwas genauer wie der Katheter, wo ich ja nur mehr oder weniger einen Ausguss serviert bekomme von den Gefäßen durch die Kontrastmitteldarstellung. Ja. Und ja, sie ist sehr schnell, also oft in 10 bis 15 Minuten erledigt. Gell? Und ich kriege den Befund. Also das ist natürlich auch ein großer Vorteil.
So, und bei den Nachteilen habe ich zwei Dinge schon mal ganz klar für mich definiert. Das ist diese statistischen Themen der Strahlenbelastung. Mhm. Und natürlich, weißt du, wie viel Kontrastmittel da notwendig ist, dass man das vielleicht sich vorstellen kann? Oder ist das eher so minimal, dass es jetzt nicht in Litern angegeben
nein,
wird?
Nein, also Liter sind es auf keinen Fall. Aber also da ich es nicht selber mache, kann ich dir jetzt gar nicht auf die Milliliterzahl sagen. Schreib's in die Shownotes rein, aber ich gehe mal davon aus, ja, dass es mindestens XXX Milliliter sind. Nein, ich würde mal sagen, um die 100 werden es schon sein.
Ja, ja. Bloß, dass man eine gewisse Vorstellung hat und das nicht falsch interpretiert an der Stelle. Ja. Was gibt's noch für Nachteile?
Ja, dass je verkalkter dein Gefäßsystem ist, desto begrenzter ist dann die Aussagekraft über die über das Maß der Engstelle. Ja. Wobei es gibt da wirklich Unterschiede und wie immer auch erfahrene Untersucher und dann gibt es natürlich auch bei den Geräten einen Unterschied von der Technik. Ja. Und also wenn du jetzt ein Top Gerät und einen Top-Untersucher hast, dann wird der wahrscheinlich zu auch 95% aus dem CT exakt den Stenosegrad ermitteln können. Das glaube ich schon. Aber diese Voraussetzungen sind halt auch nicht immer gegeben. Und für mich der größte Nachteil ist, ich kann nur nachschauen, ich kann nicht behandeln. Das ist kein Therapieverfahren. Dann brauche ich den Katheter. Und nochmal, wenn ich ohnehin schon damit rechne, dass du was an den Herzkranzgefäßen hast, dann würde ich dir eher den Katheter empfehlen, damit du nicht zweimal nur zur Darstellung der Gefäße Kontrastmittel und Strahlung brauchst.
Ich glaube, das ist doch wahrscheinlich das stärkste Argument, was du jetzt gerade am Schluss angeführt hast, dass wenn es von eurer Seite in die Richtung geht, dann ist das Thema Therapie und dann eben in der Herzkatheteruntersuchung gleich aktiv werden zu können, schon nicht zu unterschätzen.
Ja.
Lass uns noch mal ein bisschen über die technischen Voraussetzungen sprechen. Also ich glaube, gefühlt gibt es sehr viele Radiologen in Deutschland. Also man hat zumindest mal den Eindruck, dass in jeder Stadt genügend und in jedem Krankenhaus genügend Möglichkeiten bestehen. Aber es ist tatsächlich so, dass jeder Radiologe in der Lage ist, genau diese spezielle Untersuchung und vor allem diese spezielle Technik bereitstellen zu können?
Also auf keinen Fall. Man braucht da wirklich ein spezielles CT, ein sogenanntes Hochleistungs-CT oder meistens sind so diese sogenannten Dual-Source-CTs, ja, mit extrem schneller Bildgebung. Ich habe das vorhin schon erwähnt, das Herz schlägt und wir müssen in Sekundenbruchteilen diese Bilder aufnehmen. Und Das schafft einfach nicht ein Standard-CT, ja, sondern da sind dann die Bilder so verschwommen, dass man überhaupt keine Aussage machen kann. Der Radiologe ist der Profi für die Bildgebung, für die Bildqualität natürlich. Der muss schauen, dass die Untersuchung wirklich technisch gut abläuft. Er kann natürlich auch seinen Befund machen, aber der Kardiologe, den brauchen wir halt auch, weil der Kardiologe den Befund mit der Klinik in Einklang bringt. Und deswegen sind meistens diese Befunde sowohl von Radiologen als auch von Kardiologen unterzeichnet, weil beide einen Anteil haben an dem Befund. Und was auch wichtig ist, dass man den Patient vorher auch behandelt. Das macht ein Radiologe in der Regel nicht. Ein Radiologe verschreibt keine Medikamente. Wir müssen gerade bei aufgeregten Patienten das Herz ein bisschen langsamer machen. Wir müssen manchmal einen Beta-Blocker spritzen oder eine Prämedikation machen, dass wir wirklich vernünftige Bilder bekommen. Deswegen brauchen wir ein gutes Gerät, einen guten Radiologen und einen guten Kardiologen. Und die drei Aspekte zusammen, die sind halt jetzt flächendeckend in Deutschland noch nicht vorhanden.
Was mir nicht klar war, Markus, ist, dass der Befund, und so war meine Wahrnehmung, wenn es jetzt um andere Fälle geht, was weiß ich, am Knie oder an irgendwelchen Gelenkthemen, dann kommt ja schon ein sehr klarer Befund vom Radiologen, der bespricht es ja auch mit mir sofort. Aber jetzt in deinem Fall ist es tatsächlich eine interdisziplinäre Aufgabe, in dem einfach du als Kardiologe und er als Radiologe zusammen am Befund eigentlich dann zu herstellen.
Und wirft die Frage auf, ob das auf anderen Gebieten nicht auch eigentlich so sein sollte. Gell? Weil das wirst du auch schon so erlebt haben, dass der Radiologe die sagt und dann gehst du mit den Bildern, jetzt sagen wir mal zum Orthopäden und genau, der sieht die, schätzt es ganz anders ein.
Genau, das war jetzt mein erster Gedanke, weil ich glaube, gerade im orthopädischen Bereich haben die meisten radiologische Erfahrungen wahrscheinlich schon mal gemacht. Markus, warum macht man eigentlich diese Befunde nicht mittlerweile maximal KI unterstützt?
Ja gut, die KI ist im Moment in allen Bereichen im Vormarsch, ja, und ich denke, dass diese Bilder, die da generiert werden, mit Sicherheit schon eine Art künstliche Intelligenz benutzen, ja, dass da also auch Abschnitte, die man vielleicht jetzt nicht so perfekt abgebildet hat, dass die durch eine KI ergänzt werden. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, aber das ist mit Sicherheit eines Tages eine absolute Domäne der KI wird es werden, da bin ich mir ganz sicher.
Aber am Schluss braucht es auch immer noch einen Fachmann, der das Ganze verifiziert. Ich glaube, das wird unsere Welt nicht erspart bleiben.
Auch wenn noch ist es so, Thomas, mal schauen, wie es in 50 Jahren ist, wenn wir nicht mehr leben.
Da sind wir nicht mehr aktiv und wer weiß, was es dann gibt nach einem Podcast. Ja, Markus, wir haben gerade vorher schon mal darüber gesprochen, über das Thema der Verfügbarkeit von dieser Untersuchungsmethode, aber auch zugleich der Fragestellung vielleicht an dem Punkt, wer zahlt das dann eigentlich am Schluss? Ist das etwas, was als Kassenleistung total simpel aktiviert werden kann? Oder ist es den Privatversicherten vorbehalten? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, guter Punkt. Also bis Januar war das tatsächlich überhaupt nicht in der gesetzlichen Krankenkasse abbildbar. Es war Privatpatienten vorbehalten oder es haben Kliniken in ihren Ambulanzen gemacht, mehr oder weniger umsonst. Die Kliniken haben das halt aus einem Grund gemacht, weil sie gesagt haben, naja, wenn was bei rauskommt, dann kommt der Patient gleich zu uns. Also es ist eine sogenannte Mischkalkulation. Und jetzt seit Januar, die gute Nachricht, es ist jetzt in diesen sogenannten EBM-Katalog mit einer Ziffer aufgenommen worden. Also das heißt, es ist offiziell eine Kassenleistung. Es kommt aber das große Aber. Die Vergütung für die Ärzte, die das machen, ist so unattraktiv, dass es im Grunde genommen wirklich mit dem Zeitaufwand und auch den Voraussetzungen, die da gemacht werden. Ich brauche also, ich muss ja dann in zu einem Radiologen fahren, ich muss den Patient aufklären, ich muss den Befund nachbesprechen. Der Radiologe kriegt natürlich auch sein Honorar. Ich habe Sachkosten durch das Kontrastmittel, ich muss Raummiete bezahlen. Lange Rede, kurzer Sinn, da bleibt so wenig übrig mit der aktuellen Vergütung, dass diese Untersuchung für den Arzt, der es anbietet, sehr unattraktiv ist. Jetzt könnte man eine Diskussion starten, naja gut, aber dann soll er doch bitte den Nutzen des Patienten über seinen eigenen Vorteil stellen und mit der Vergütung halt großzügig sein, ja, aber so funktioniert halt ein Unternehmen, Arztpraxis nicht, leider. Und deswegen gehe ich mal davon aus, wenn das dabei bleibt, wenn die Vergütung so niedrig bleibt, dass die meisten Praxen und auch die Kliniken, die das anbieten, nicht kostendeckendes machen können, dann bleibt das Verfahren in Deutschland weiterhin eher selten. Im Vergleich zu anderen Ländern, wo das viel besser abgebildet, bezahlt wird und zum Beispiel in England wirklich mittlerweile die Standardabklärung ist.
Du hattest gerade vorher den Begriff EBM-Ziffer benannt. Vielleicht bloß, dass man das auch versteht. Ohne eine EBM-Ziffer gibt es keine Abrechnungsmöglichkeit.
Richtig, genau.
Und dann kommt noch der Effekt dazu, den du jetzt gerade geschildert hast, dass natürlich nochmal die Werthaltigkeit dieser EBM-Ziffer entscheidend ist für die Fragestellung, wie man mit dem Thema umgehen
genau.
kann. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu verstehen. Weil, wie du gerade vorher gesagt hast, an der Stelle könnten wir, glaube ich, tiefsinnig eine Stunde lang über wirtschaftliche Aspekte unseres Gesundheitswesens sprechen. Aber das tun wir hier nicht, weil wir wollten ja das Cardio-CT erklären, was mir, glaube ich, bis dazu sehr gut gemacht haben. Vielleicht machen wir noch eine kleine Reise in die Zukunft. So ein bisschen haben wir das ja schon angeteasert mit KI und so weiter. Aber wie würdest du sagen, wo geht die Reise hin für dieses Thema? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, im positiven Sinne, dass wir auch in Deutschland das Thema Bezahlung dieser Untersuchung gerade stellen, sodass es dort keine Hindernisse mehr gibt.
Also ich glaube, Thomas, die Zukunft liegt eindeutig beim Cardio-CT. Und es dauert halt, wie vieles in Deutschland, sehr, sehr lange, bis eigentlich sinnvolle Sachen so umgesetzt sind, dass man wirklich sagen kann, Mensch, das ist jetzt ein Fortschritt. Und wenn wir uns überlegen, die Technik wird immer besser, die Strahlung, der wir uns aussetzen, wird auch immer weniger werden, die Auflösung wird immer besser werden. Ja, also wenn du dir die Vorteile wirklich ansiehst und wenn wir das hinbekämen, dass die Untersuchung auch noch für den, der sie anbietet, lukrativ ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, wäre der Katheter für diese Form der Darstellung mehr oder weniger vom Tisch. Und wir bräuchten ihn dann eigentlich nur noch, um zu sagen, hier ist eine Stenose in der Vorderwandader, im CT diagnostiziert mit sehr geringer Strahlung. Und vielleicht auch sehr geringe Kontrastmittel. Und jetzt machen wir in der zweiten Sitzung hier einen Stent rein. Das ist mehr moderne Medizin. Da sind wir noch ein bisschen leider von weg. Ich hoffe, dass da die Gesundheitspolitik nachlegt, ja, und erkennt, dass das am Ende eigentlich wieder kostensparend ist.
Das ist ja fast schon ein Fazit, was du gerade formuliert hast. Also ich glaube, ich nehme es so wahr, du bist für ein Cardio-CT und würdest es wahrscheinlich auch noch viel mehr zum Einsatz bringen, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend einfach auch da wären.
So ist es, genau.
Darf man das so stehen lassen?
Absolut.
Dann freue ich mich darauf, jetzt die Shownotes so zu schreiben, mit all diesen Hinweisen, die du mir gegeben hast, damit auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer tatsächlich das Gefühl haben, dass das, was wir hier sprechen, auch in den Shownotes nachzulesen ist. Und dann bleibt mir nur noch dir, glaube ich, jetzt in dem Fall heute einen guten Praxistag zu wünschen.
Danke, Thomas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.
Eine Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.